Wir waren an einer ganz spannenden Stelle, nämlich stehen geblieben, die man eigentlich wirklich gut verstehen sollte. Und zwar haben wir uns ja angeschaut, was bei Audio passiert, wie wir eigentlich Audiosignale wahrnehmen. Und da gibt es ein Sinnesorgan dafür, eben unseren Gehörsinn, und dort ist speziell die Schnecke diejenige, die das oder das Teil unseres Gehörorgans das macht. Und dort haben wir festgestellt, dass immer wenn ein Signal kommt, dass das eine sozusagen mechanische Anregung ist, wenn ein Klang einer bestimmten Frequenz kommt, dann betrifft er eine bestimmte Stelle auf der Schnecke. Und natürlich kann der die Stelle nicht sozusagen punktgenau treffen, sondern es ist immer sozusagen um die Schnecke, der mit betroffen ist. Moment, wo sie mit einer bestimmten Stärke, einer bestimmten Frequenz sozusagen in dem Sinnesorgan anregen, ja, regen sie so ein bisschen das mit an, was für Nachbarfrequenzen zuständig ist. Und das ist dieser Effekt, den ich am Schluss der letzten Vorlesung noch so ein bisschen erklärt habe, dass wenn Sie zum Beispiel einen 4 Kilohertz Ton starken Pegels spielen, dass dann unsere Hörkurve, die eigentlich sonst so hier unten verläuft, also runter geht, empfindlicher wird sozusagen mit mittleren Frequenzen und dann wieder rauf geht, dass die natürlich bei diesen 4 Kilohertz, bei diesem 4 Kilohertz Ton auf dieses Niveau steigt. Also wir können erst was hören, sozusagen, was bei 4 Kilohertz drüber ist. Das wäre ein noch lauterer Ton von 4 Kilohertz, den könnten wir hören. Und wenn Sie jetzt die Nachbarschaft anschauen, dann sind eben Töne, die ein bisschen drunter, ein bisschen drüber liegen, sind auch betroffen. Die kann man nicht mehr hören. Den Unterschied erkennen, ob der Ton da ist oder nicht da ist. Und das fällt, wie man sieht, ganz unterschiedlich ab, auch in beiden Richtungen, hin zu den hohen Frequenzen relativ langsam. Das heißt, das ist eine ganz nette Anzahl von Frequenzen betroffen bis hier rauf, bis 12 Kilohertz. Und mit der Höhe sieht man sozusagen den Pegel, ab dem dieses entsprechende Signal verschluckt wird. Ich werde Ihnen nachher gleich nochmal vorführen, sozusagen in der Praxis, jetzt schon gleich entschuldigen, weil das leider ein bisschen unschöne Töne quietschen hat. Kann man durchaus ausprobieren. Was auch noch interessant ist und was man in dem Zusammenhang gleich in einem Atemzug dazu sagen muss, wir haben einen Maskierungseffekt, wie man sagt, für Frequenzen. Das heißt, wenn Sie einen lauten Ton einer Frequenz haben, dann werden Frequenzen sozusagen in der Wahrnehmung. Aber es ist auch so, dass wenn Sie einen Ton kurz danach oder kurz davor spielen, dass der auch beeinträchtigt wird. Danach ist zunächst ein Ton lauten Pegels. Und Sie schauen sich den Zeitverlauf an, dann werden für benachbarte Frequenzen nicht zum gleichen Moment, sondern über die Zeit weg, eine ganze Zeit lang, also auf jeden Fall so in der Größenordnung 50 Millisekunden oder so, danach Töne beeinträchtigt. 100 Millisekunden oder so ist der Effekt fast nicht mehr wahrnehmbar. Das können wir uns dann gleich nochmal anhören, dass Sie auch ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, wie solche Messungen natürlich auch passieren. Letztlich basieren ja alle diese Effekte nicht darauf, dass jetzt jemand irgendwie das Ohr auseinander nimmt und schaut, was dann passiert. Das ist auch zum gewissen gemacht, um die zu verstehen, wie das Organ überhaupt funktioniert. Aber diese genauen Messwerte im Pegel jetzt, was nicht mehr hörbar ist, das geht einfach durch Experimente mit ganz vielen Versuchspersonen. Dann wird letztlich auch irgendwie gemittelt, das heißt, es ist so eine Art Durchschnittshörer, der dann letztlich allen diesen Überlegungen zugrunde liegt. Was natürlich bedeutet, dass wir auch nicht sozusagen davon ausgehen können, dass das für jeden hundertprozentig stimmt. Es kann durchaus Hörer geben, die sagen, meine empfindliche Hörer und die Dinge noch hören, in diesen Kurven nicht hundertprozentig wiedergegeben sind, die auch den Verfahren unterliegen. Deswegen hat man so eine gewisse Ja, ich gehe zunächst mal vorsichtig mit. Ganz kleinen Moment, weil der Browser erst noch starten muss. Und wie okay, nehmen wir den Noise mal runter. Wir haben jetzt hier verschiedene Töne oder zwei Töne eigentlich, die man einstellen kann. Also Sie sehen, dort oben gibt es eine Frequenz, die ist Frequenz 1, 1200 kHz. Die wird mit voller Lautstärke gespielt, das hören Sie im Moment noch nicht so stark, aber wenn ich es lauter mache, nicht leiser, dann hören Sie, das ist ja nicht unbedingt der angenehmste Ton. Jetzt habe ich einen zweiten Ton dazu. Ich nehme jetzt mal diesen. Herz, also 2,4 kHz, das liegt ein ganzes Stück eigentlich schon weit daneben. Und den können wir uns auch anhören. Da muss man ziemlich weit raufgehen, bis man deutlich hört, aber wenn er auf voller Lautstärke ist, hört man den auch sehr deutlich. Und jetzt ist die Frage, das sind also schon Töne, die in der Frequenz relativ weit auseinander sind, kann der eine Ton, der 1200 Kilohertz, 1200 Hertz, kann der den 2000 hoch. Da ist der Punkt erreicht, wo man wirklich bloß noch den 1200 Hertz Ton hört. Der andere ist einfach komplett verschwunden. Beziehungsweise je nachdem, wie genau man hört, kann man eben noch ein bisschen an diesem Level spielen. Aber ist ein das heißt, Sie haben einen Effekt, den man richtig messen kann, den man auch in solchen Tabellen wiedergibt. Also der ist natürlich sehr leise. Wahrscheinlich hören jetzt bloß noch die ganz vorne, aber wenn man den lauten Ton sozusagen wegnimmt, ist dieses leise Moment da. Es geht einfach unter in diesem in diesem schrecklichen Piepsen von dem 1200 Hertz. Ja, ein bisschen hört man immer noch. Jetzt ist aber wirklich weg. Sollte an der Stelle klar sein, jetzt könnte man natürlich noch ganz lang rumspielen mit stärker benachbarten Tönen und feststellen, dass die weg sind, aber da kriegt man eigentlich bloß irgendwie Sausen in den Ohren, wenn man das zu. Gespielt wird und da hören Sie hintereinander immer einen starken Ton sozusagen und dahinter einen Ton benachbarter Frequenz, der kurz und ein bisschen leiser ist. Und dann wird das Gleiche wiederholt und der zweite sozusagen Testton, der kurz und leise ist, wird noch ein bisschen leiser und wird noch ein bisschen leiser und noch ein bisschen leiser in mehreren Schritten. Und das Ganze Sekunden Abstand zwischen den beiden Tönen. Vielleicht ein bisschen. Jetzt ist er natürlich weg. Hören wir nochmal. Haben wir da irgendwo einen Lautstärkeregler auch? Funktioniert. Müssen wir nochmal schauen. Wir sind schon auf den Lautsprechern, oder?
schon.
Ja, müssen Sie einfach leise sein und genau hinhören. Also was man hört, wenn man es hört, ist eben dies, den Ton und so ein kleines Absetzen und danach den leisen Ton. Man merkt, je leiser der zweite Ton wird, umso schwieriger wird es, die beiden sozusagen noch zu unterscheiden und den Unterschied festzustellen zwischen sozusagen lauter Ton gefolgt von leisem Ton oder lauter Ton hört einfach auf. Und wenn Sie das auf 10 Millisekunden den Abstand zurückdrehen, dann ist es eigentlich, also wenn man es über Kopfhörer hört, noch viel früher, also wenn man es über Lautsprecher hört, noch viel früher, als wenn man es über Kopfhörer hört, ist eigentlich der Unterschied zwischen diesem nachklappenden Ton und dem einfachen Aufhören von dem ersten Ton fast überhaupt nicht mehr zu erkennen. Das ist tatsächlich so, wenn Sie das über Kopfhörer hören, ist das die ersten Stufen, 3, 4 Stufen noch völlig deutlich und danach verschwindet es auch, dass man eigentlich hört, da ist ein Ton, der einfach leise wird und mehr ist da nicht. Also das sind so... schon da. Das sind so Beispiele, mit denen diese Dinge gemessen werden. Was für uns wichtig ist, ist diese beiden Effekte zu unterscheiden. Den Effekt, dass wir Frequenzen sozusagen, die gleichzeitig auftreten, Signalanteile, die gleichzeitig auftreten, dass sich die gegenseitig beeinflussen und der eine den anderen maskieren kann und dass der gleiche Effekt sozusagen auch noch über die Zeit passiert. Vorwärts und komischerweise zu einem gewissen Grad auch rückwärts, das will ich, weil es jetzt zu leise ist, kann ich vorspielen, aber man kann den gleichen Effekt auch haben, wenn ein kurzer Ton vorher gespielt wird, dann verschwindet der genauso in dem lauten Ton danach, was sich irgendwie ulkig anfühlt, weil das im Prinzip so ein bisschen der Kausalität widerspricht. Aber es scheint so zu sein, dass unser Gehör eben über einen bestimmten Zeitraum mittelt und dann sozusagen immer auch einen Ausschnitt berücksichtigt, wo der vorhergehende Ton schon mit dabei ist. Also das ist eine Sache, die wir unbedingt verstehen müssen, bevor wir wirklich richtig verstehen, was eigentlich MPEG-Audio ist. Diese akustischen Illusionen, die schiebe ich jetzt mal auf den Schluss, weil das jetzt schon der Demos vielleicht waren an der Stelle. Wenn wir am Schluss noch Zeit haben, können wir das nochmal probieren. Also was haben wir denn eigentlich, wenn wir ein Audiosignal vorliegen haben? Wir haben klassische Digitalisierung zunächst mal. Das nennt man Pulscode-Modulation, ist aber bloß ein anderer Name für das, was wir uns schon angeschaut haben, dass wir zu bestimmten festen Zeitrastern das Signal abtasten mit einer bestimmten festgelegten Auflösung. Da haben wir natürlich als Beispiel immer diese 44.100 Hertz, die man jetzt bei der CD nimmt. Und da gibt es auch bei besseren Audioqualitäten dann schon 48.000 Hertz. Viel weiter geht man so bei der CD und DVD nicht, außer bei der Super Audio CD. Aber es gibt auch viel niedrigere Abtastungen. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt Telefonie anschauen, die klassische ISDN-Telefonie ist ja auch digital. Da wird auch das Sprachsignal digital übertragen oder das Audiosignal. Aber das ist optimiert für Sprache. Das heißt, Sie haben bloß ein 4 kHz breites Teilband und da reichen Ihnen 8 kHz Abtastfrequenz. Naja, kann man sich ja vorstellen, ne? Das hat was mit dem Nyquist-Theorem zu tun. Es reicht eine Auflösung von 8 Bit und dann kommen Sie auf 8x8x1000. Das heißt, Sie kommen auf 64 Kilobit, was Ihnen vielleicht von ISDN her bekannt vorkommt. Aber es gibt viele andere PCM-Formate, also PCM auf Videoband, zum Beispiel digitale Tonaufnahme, das ist ein sehr hochwertiges Format. Aber prinzipiell haben Sie damit halt verlustfreie Abspeicherung. Je nachdem, wie viel Speicher Sie spendieren, haben Sie eine bessere oder schlechtere Qualität. Aber es ist relativ schwierig, diese Audiodaten vernünftig zu komprimieren. Also verlustfreie Kompression für Audio, da gibt es zwar Verfahren, können wir auch uns noch mal kurz drüber unterhalten, aber die sind relativ wenig wirksam, man kann keine richtig hohen Kompressionsraten erreichen. Also kommt man auf die Idee, diese Effekte der Maskierung, die wir gerade angeschaut haben, auszunutzen. Diese Verluste, die unser Gehör sozusagen irgendwie eingebaut hat, dass es bestimmte Dinge nicht wahrnehmen kann, gleich in das Signal mit einzubauen und die Teile, die wir nicht hören können, gleich wegzulassen. Also maskierte Bestandteile des Audiosignals werden nicht kodiert. Das ist so die die Kernidee, die da überall dahinter steckt. Und jetzt kennt jeder natürlich diesen MPEG Audio Layer 3, das MP3, das wir uns gerade genauer anschauen werden. Aber das ist wirklich auch nur ein Beispiel für Kompressionsverfahren dieser Bauart. Vielleicht sollten wir das mal erklären, was MPEG Audio Layer 3, woher das eigentlich überhaupt kommt. Also zunächst mal kommt die Abkürzung MPEG von einer Gruppe von Menschen, von Experten, die sich Moving Picture Expert Group nennt. Das ist ein Standardisierungsgremium, der von der internationalen Standardisierungsorganisation ISO zusammen mit einer anderen Organisation gebildet wird. Und da arbeiten Fachleute aus der Industrie und aus Universitäten zusammen, die hat sich auch immer wieder gewechselt natürlich in ihrer Zusammensetzung, seit 1988 schon, an Video- und Audiokompression. Man sieht ja an dem Titel Moving Pictures, dass es zunächst mal eigentlich von der Kernidee her um Video geht, um Bilder, vor allem anfangs Fernsehbilder. Aber da gehört natürlich Ton dazu. Das heißt, die haben immer schon Audiostandards definiert. Und die MPEG-Audio-Standards, die werden an verschiedensten Stellen benutzt. Natürlich da, wo sie MPEG-Video-Standards benutzen. Und MPEG-Video-Standards treffen sie quasi alltäglich heutzutage in ihrer Umgebung. Also zum Beispiel DVB, mit inklusive der einzigen Variante, wie ja heutzutage noch terrestrisch Fernsehsignale ausgestrahlt werden, DVB-T. Das basiert auf einer MPEG-Video-Kompression oder das DVD-Video, das sie einfach so im Laden kaufen, um Kinofilme anzuschauen. Das ist genauso ein MPEG-2-Videoformat. Aber auch reine Audioformate basieren auf MPEG, insbesondere das DAB, das Digital Audio Broadcast, was ein ganz breit eigentlich eingeführter Audiostandard für digitalen Rundfunk ist, der auch hier überall im Äther ist, der von unserem Olympiaturm auch hier ausgestrahlt wird, für den es bloß seltsamerweise nur ganz wenige Empfänger gibt, weil die Leute irgendwie keinen Bedarf sehen, den Umstieg auf digitalen Rundfunk wirklich zu machen und den Vorteil nicht wirklich sehen. Das wird aber sicher über kurz oder lang auch einfach passieren. Und da haben wir schon ein reines digitales Audioformat, mit dem wir täglich zu tun haben, das auch auf MPEG beruht. Ja, und mit diesem digitalen Rundfunk, das ist so eine Bestrebung schon immer der EU gewesen, oder schon seit vielen Jahren, dass man generell von analogen Rundfunkverfahren auf digitale umstellt. Da gibt es verschiedenste Förderprogramme, in die die EU-Forschungsmittel reinfließen. Unter anderem gab es eben ein Projekt im Eureka-Programm, das ist MusicCam mit einem ganz schrecklich langen englischen Titel, den ich gar nicht vorlesen will. Und dort sollte ein Standard für digitales Audio-Broadcast, also für digitalen Rundfunk, Tonrundfunk geschaffen werden. Parallel gab es eine Gruppe, die nicht von der EU gefördert wurde, die von Industriefirmen betrieben wurde, zusammen mit Fraunhofer, dem Fraunhofer-Institut, die Audio über ISDN, über Telefonleitungen übertragen wollten, und zwar auch eben in quasi CD-Qualität. Und die ganze Sache hat über Jahre Entwicklung gebraucht. 1990 hat man dann wirklich Tests gemacht, wo man die auch verglichen hat, und hat dann drei verschiedene Layer definiert, die verschiedene Qualitätsstufen auch bedeuten, verschiedene Anwendungsbereiche, und die dann in den Standard festgeschrieben. Da gibt es also für die Audio-Kodierung bei MPEG-Standards gibt es drei Layers. Der Layer 1, das ist im Prinzip dieses MusicCam, ist also vorwiegend in die Richtung von digitalem Rundfunk gedacht, ist davon aber eine schwache und billige sozusagen Version. Das ist sehr selten benutzt. Layer 2 ist tatsächlich das, was bei dem MusicCam-Projekt rauskam im Wesentlichen, ist also der Standard, der heutzutage auch im digitalen Rundfunk benutzt wird, der auch bei digitalem Fernsehen als Audiostandard benutzt wird. Der ist auch noch besonders optimiert auf Effekte hin, die jetzt bei der Rundfunkausbreitung passieren, also zum Beispiel Echos, die da mit reinkommen. Ja, und der Layer 3, der hat nun versucht, von dem MusicCam ein Stückchen wegzugehen und aus diesem anderen Parallelprojekt, aus dem ASPEC-Stärken sozusagen mit einzubauen, und ist ganz bewusst auf Telekommunikationsverbindungen ausgerichtet, auf das, was wir letztlich dann natürlich übers Internet, über IP-Verbindungen auch haben. Ja, und jetzt kann man sich ja schon eher vorstellen, was MPEG Audio Layer 3 ist. Jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter, weil MPEG nicht nur diese Layer-Schichtung in Audio hat in den Standards, sondern auch die Videostandards verschiedene Gruppen sind. Es gibt einen MPEG-1-Videostandard, einen MPEG-2-Videostandard, einen MPEG-4-Videostandard, und in jedem von denen ist natürlich Audio definiert worden. Und Sie sehen, die Layer 1, 2, 3, die sind sozusagen unabhängig davon. Ich kann im Prinzip MPEG 1 Video mit Layer 3 Audio oder MPEG 2 Video mit Layer 1 Audio haben, so rein prinzipiell gesehen. Der Unterschied zwischen den MPEG 1 und 2 ist eigentlich bloß, dass sie eine breitere Auswahl von möglichen Samplingraten haben, dass sie eine bessere Unterstützung für Raumklang haben in MPEG 2 und dass man von vornherein eigentlich auf weniger hohe Datenraten für das Audiosignal ausgerichtet ist. Und wenn Sie jetzt schauen, was MP3 eigentlich heißt, dann hat es also nichts mit MPEG 1 und 2 zu tun, sondern mit dem Layer 3, obwohl es meistens mit einer lateinischen 3 geschrieben wird. Also MPEG Layer 3 ist die Layer 3 Audiokompression basierend auf dem SPEC-Format und kann kombiniert werden im Prinzip mit den beiden Videoformaten oder auch einfach alleine als Audiostandard eingesetzt werden, was ja wohl jeder ausgiebig kennt. Was interessant ist an dem MP3 ist, dass es patentrechtlich geschützt ist. Das heißt, es gibt zwar Gott sei Dank eine ganze Menge staatliche sozusagen Stellen, die Teile dieser Patentkosten sozusagen wieder aufnehmen, aber trotzdem, wenn Sie jetzt einen MP3-Codierer zum Beispiel bauen, dann müssen Sie Lizenzgebühren, Nutzungsgebühren für die Patente zahlen, unter anderem an das Fraunhofer-Institut in Erlangen. Über die Weiterentwicklungen werde ich nachher noch was erzählen. Eine ganz wichtige Sache, die vielleicht man sich bewusst machen muss, stand vielleicht inzwischen oft genug in der Zeitung, also das MP3-Wesentliche, die Kernteile von MP3, für die wirklich Lizenzgebühr bezahlt werden, ist nicht irgendeine amerikanische oder japanische Erfindung, sondern stammt aus Erlangen. Also das ist auch sozusagen ein Beweis dafür, dass auch hier durchaus interessante Forschung passiert. Jetzt fragt man sich, was Tom's Restaurant hier macht. Das liegt daran, dass man sich natürlich fragt, was ist denn eigentlich Musik, mit der man sozusagen so ein Kompressionsverfahren gut austesten kann. Man denkt wahrscheinlich zunächst mal an Musik, wo furchtbar viel los ist, ja, wo irgendwie Schlagzeug ist, das dann ganz viele andere Klänge überdeckt. Da funktioniert es natürlich besonders gut. Aber bloß als sozusagen auch Beweis, wie weit von Anfang an sozusagen an wirklich leistungsfähige Kompressionsverfahren gedacht wurde. Das Referenzstück, das die im Fraunhofer-Institut benutzt haben, um sozusagen die Qualität von den Kompressionsverfahren zu vergleichen, ist das Tom Steiner von Susanne Vega. Und das ist genau ein Stück, das in der anderen Richtung extrem ist. Das also ganz, ganz sanft eigentlich ist und bei dem man sich schwer vorstellen kann, dass man überhaupt noch Töne wegnehmen kann und trotzdem kann man das sehr gut komprimieren. Okay, es reicht ja wahrscheinlich, um das Musikstück wiederzuerkennen. Also was man kennt, ist immer der Schluss von dem Ding. Ja, ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall, es funktioniert eben nicht bloß für sozusagen ganz viele große Laute, die sich gegenseitig da Konkurrenz machen, sondern funktioniert für eine A Cappella-Stimme ohne weiteres auch. Und auch da wird mit einem sehr hohen Grad komprimiert. Das ist der Grund, warum ich das sozusagen nochmal reinspielen wollte. Jetzt geht es aber ein bisschen ans Technische. Was macht denn eigentlich jetzt so ein MPEG-Audio-Encoder? Wie kann der jetzt so ein Signal, auch wenn es so gar nicht so viele verschiedene sozusagen Töne und Frequenzen enthält, wie kann er das komprimieren? Das Schema ist jetzt so ein bisschen das Grundprinzip. Wir werden jetzt gleich Varianten davon anschauen, die schrittweise diesen MPEG-Layers entsprechen. Was auch dazu gesagt werden muss, eigentlich schreibt der MPEG-Standard überhaupt nicht vor, wie so ein Audio-Encoder aussehen muss. Also der Standard schreibt eigentlich bloß vor, dass es ja, Audio-Encoder geben muss und die ein Format produzieren, das in einer bestimmten Art dekodiert wird. Das heißt, im Prinzip ist die Wahl der Codierungstechnologie den Herstellern freigestellt, was eigentlich ein ganz interessanter Ansatz ist. Aber trotzdem versteht man es natürlich leichter, wenn man sozusagen mal den grundsätzlichen Aufbau von so einem Encoder sich anschaut, wie der Ablauf da ist. Also da steht vorne PCM-Audio, das habe ich vorher versucht zu erklären. Das ist eigentlich das Ergebnis der Digitalisierung. Also sprich zum Beispiel eine Wave-Datei, eine nicht komprimierte, das wäre PCM-Audio. Das müssen Sie irgendwie haben, gestreamt sozusagen, also es kommt stückchenweise an oder es steht in der Datei. Dann wird es gefiltert auf sogenannte Bänder aufgeteilt, die schauen wir uns auch gleich nochmal an, auf Teilbänder, verschiedene Frequenzbereiche. Und die Haupteinheit, die die Kompression sozusagen macht, ist ein sogenannter Quantisierer, der nun einfach die Information rauslässt, die man nicht braucht sozusagen. Und die Information, was er rauslassen kann, die kommt von einer anderen Einheit, funktionalen Einheit, das ist die Maskierung, die nun berechnet sozusagen, was sind die Tonanteile, die man weglassen kann. Und dann kommt sozusagen ein verstümmelter Bitstrom raus, der aber trotzdem in der Wahrnehmung eben gleich ist zu dem Originalsignal. Und den kann man dann noch weiter komprimieren, erstens. Also man kann noch Huffman zum Beispiel darauf anwenden oder ähnliche Kompressionsverfahren. Und man kann vor allem das in eine Ausgabedatei sozusagen oder auch vielleicht übers Netz direkt wegschicken, also in irgendeiner Form abspeichern, dass es weiterverarbeitet werden kann. Ja, aber ich habe schon über die Maskierung geredet. Also was da ist, dass Sie sozusagen auf der Basilarmembran irgendeine Stelle anregen und dann so eine Hüllkurve haben. Jetzt ist dabei aber der Effekt, dass wenn Sie auf verschiedenen Frequenzen arbeiten, dass Sie dann natürlich auch mit verschiedenen Hüllkurven zu tun haben. Wir haben ja schon ganz am Anfang gesehen, diese Basilarmembran, die ist auch sozusagen steifer oder weniger steif. Das heißt, das ganze System kann bei verschiedenen Frequenzen mehr oder minder gut mitmachen. Dementsprechend sind die Längen und die Höhen dieser Hüllkurven einfach auch verschieden bei verschiedenen Frequenzen, vor allem die Längen. Das bedeutet, dass wir mit diesen Maskierungseffekten eine relativ starke Abhängigkeit von der Frequenz haben, auf der das tatsächlich passiert. Grob gesagt, je höher die Frequenz ist, über die wir gerade sozusagen reden, umso breiter werden die Bänder, die sozusagen betroffen sind von diesem Maskierungseffekt. Ja, und dann fragt man sich natürlich, wie kann man sowas jetzt wieder messen, wie kann man sowas ausdrücken? Ich erwähne da bloß eine Skala, aber die detaillierten Zahlen natürlich jetzt nicht besprechen. Es gibt auch da wieder einen deutschen Physiker, den Heinrich Barkhausen, der ist schon ein bisschen länger her, der Effekt, den der gefunden hat, der hat so eine Skala entwickelt, mit der man sozusagen Bänder festlegt, die physiologisch sozusagen dem Bereich entsprechen, in dem wir sozusagen Beeinflussungen haben, der von einem Ton auf einen anderen. Das heißt, wenn Sie, das ist die grafische Veranschaulichung, denke ich, von diesen 26 oder 27 Bändern, je nachdem, wie man zählt, die sagt am allermeisten, das heißt, Sie haben bei sehr hohen Frequenzen, müssen Sie, wenn Sie einen Ton haben, mit einer sehr breiten Beeinflussung von sozusagen anderen Frequenzen zu tun haben, müssen Sie rechnen. Bei ganz niedrigen Frequenzen sind das sehr schmale und Sie sehen einfach, die Breite davon variiert. Das sind jetzt einfach in Hertz ausgedrückt verschiedene Bandbreiten, die man da hat. Jetzt möchte man natürlich mit diesen Bändern irgendwie arbeiten. Das heißt, am liebsten würde man ja sagen, ich versuche mir sozusagen den Anteil des Signals in jedem dieser kritischen Bänder sozusagen rauszurechnen. Und das ist so die Grundidee. Ich nehme mir mein Signal und zerlege das in Teilfrequenzbänder. Ich mache jetzt solche Bandfilter, wie wir uns die angeschaut haben. Eins für ganz niedrige Töne, eins für ein bisschen höhere und so weiter, bis ich dann bei den ganz hohen bin. Bei den niedrigen mache ich die sehr schmal, diese Bänder. Bei den hohen mache ich sie breiter. Und berechne mir sozusagen für jedes einzelne Teilband, was da sozusagen an Signalanteil drin ist. Und dann kann ich mir ja schon vorstellen, wenn ich zum Beispiel bei der Susan Vega vorher, werde ich sehr viele tiefe Tonanteile, die irgendwie sonst bloß von irgendwelchen Instrumenten produziert werden, die werde ich überhaupt nicht belegt haben. Da ist einfach gar nichts drin. Und da kann ich ja schon mal in dem Bereich sozusagen 0 Bit spendieren, also das einfach überhaupt nicht übertragen. Also das ist grundsätzlich die Idee und dementsprechend ist auch dieser erste Schritt, den hat man auch vorher in dem Codierer gesehen, dem schematischen Codierer, das Signal in Teilbänder zu zerlegen. Wir sind an der allerersten Stelle noch nicht so gut, dass wir das wirklich in genau den kritischen Bändern anpassen können, aber wir können zunächst mal relativ guten Signal in Teilbänder aufteilen, sagen wir 32 Bänder, ist, was das sehr in den einfachen MPEG-Standards zunächst mal benutzt wird. Also gehen wir jetzt mal von einem relativ guten Audiosignal aus, 48.000 Samples, also 48 Kilohertz. Wenn Sie da 8 Millisekunden vom Ton haben wollen, also ein Sample innerhalb dessen man sozusagen dann den man als gleichzeitig sozusagen betrachtet, dann sind das, also so ein Ausschnitt, das sind dann 12 Samples hintereinander. Das heißt, Sie haben eine Gruppe von 12 Samples und die bezeichnet man dann als einen solchen Frame. Jetzt kann man natürlich unter Umständen auch mehrere solche Gruppen von 12 Samples hintereinander anschauen und Sie sehen, da wird auch ein Unterschied gemacht. In den Layer 1 und 2 Standards, da nimmt man eben 12 Samples, also 8 Millisekunden aus dem Text. In 32 Bändern hat man immerhin schon für die 8 Millisekunden 384 Samples, mit denen man rumrechnen kann. Bei dem Layer 3 nimmt man noch zwei Samples oder zwei Zeitscheiben von 8 Millisekunden dazu, hat also drei solche Layer 1 Frames, nennt die dann im Layer 3 auch wieder einen Frame, also sozusagen so ein großes Ding mit 36 Samples drin, dann kommen wir schon auf über 1000 Samples, die wir sozusagen in einem Schritt zu bearbeiten haben. Das macht insbesondere deswegen Sinn, weil Sie in Layer 3 eben Vorwärts- und Rückwärtsmaskierung über die Zeit auch haben. Das heißt, Sie wollen dort eben von der einen Gruppe von 12 Samples auf die Gruppe davor und auf die Gruppe danach eben auch Effekte mit reinrechnen. Darum benutzt man im Layer 3, in dem komplexeren Standard, eben einfach mehr Samples. Das will ich jetzt nicht im Detail erklären, aber es heißt hier immer, da oben ist eine Filterbank. Und eine Filterbank, das kann man physikalisch aufbauen, also ein Schaltkreis. Man kann es aber auch einfach, nachdem wir hier bei digitalen Signalen sind, kann man das rechnen im Prinzip. Das sind im Prinzip Matrixmultiplikationen, die man da rechnet. Und das Schema soll eigentlich bloß andeuten, dass man mit sozusagen einer Folge von Matrixmultiplikationen sozusagen aus den gleichzeitig ankommenden Samples, die wir haben, die 32 Subband-Samples sozusagen Schritt für Schritt rausrechnen können. Und wenn wir einen solchen Ausgabewert haben, also einen Wert in allen 32 Bändern, dann sind das so ungefähr 80 Additionen und Multiplikationen. Das heißt, das funktioniert relativ schnell und gut und effizient. Auf neuen Rechnern ist das überhaupt kein Rechenaufwand. Das geht alles sehr flott. Der Punkt ist allerdings, das Ganze funktioniert nur mit diesem effizienten, schönen Algorithmus, wenn eben diese 32 Bänder alle gleich breit sind. Das heißt, Sie haben bei dieser klassischen Filterbank haben Sie zwar eine Zerlegung in 32 Bänder, aber die sind gleich breit und passen sich damit nicht den kritischen Bändern unseres Gehörs an. Aber damit haben Sie eigentlich schon die Grundidee, wie jetzt Layer 1 und Layer 2 Encoding funktioniert. Sie haben also Ihr Audio, eine Filterbank, die rechnet Ihnen diese 32 Teilbänder aus. Dann kommt ein Quantisierer, den wir uns gleich nochmal genauer anschauen. Dahinter ein Bitstromgenerator, keine weitere Kompression und die Daten werden ausgegeben. Also wie gesagt, die Bänder sind alle gleich breit, ungefähr 750 Hertz breit. Es ist auch so, dass die Gesamtbandbreite, die man jetzt nach dieser Zerlegung hat, dass die wieder die gleiche ist, die man für das Originalsignal hatte. Das heißt, Sie tasten nicht jedes Teilband wieder mit der vollen Auflösung ab, die Sie für das Gesamtsignal hatten, sondern mit einer, die der jeweiligen 750 Hertz Bandbreite entspricht. Da brauchen Sie ja bloß 1500 Hertz, um die abzutasten. Aber wir haben natürlich das Problem, dass die Teilbänder für die Maskierung, um die auszurechnen, jedenfalls nicht genau genug sind. Und deswegen macht man noch eine zweite Geschichte parallel dazu. Man macht so eine Fourier-Analyse, die wir uns ja auch schon genau angeschaut haben, eine Fast-Fourier-Transformation, in der wir das Signal in dem Fall, glaube ich, 512 Anteile von also Koeffizienten zerlegen, wo wir also auch noch genauer als diese 32 Bänder sehen, welche Frequenzen vorhanden sind. Und diese Information fließt in diesen Quantisierer sozusagen mit ein, dadurch, dass dieses Maskierungselement eben die Information hat. Ja, was bedeutet das jetzt, so anschaulich gesprochen? Sie müssen ja, wenn Sie das berechnen wollen, was jetzt tatsächlich zu maskieren ist, haben Sie ja so eine Situation. Sie haben einen lauten Ton und davon abhängig wird die Gehörkurve verändert, die Hörbarkeitskurve. Das haben wir uns ja vorher angeschaut in den Grundlagen von Audiokompression. Und jetzt müssen Sie sozusagen ausrechnen, was für die einzelnen 750 Hertz breiten Teilbänder in der Situation jeweils sozusagen der Maskierungseffekt ist. Sozusagen. Wo ist für die einzelnen Teilbänder hier die Maskierungsschwelle? Das heißt, was das Ergebnis der Fourier-Transformation macht, das sagt uns quasi, an welchen Stellen sind laute Töne. Aus der können wir ausrechnen durch Tabellen, sozusagen andeutungsweise den Verlauf dieser Kurve. Und was uns aber eigentlich nur interessiert ist, welche dieser Bänder sind in dieser speziellen Situation durch, also zum Beispiel ein sehr lautes Signal auf dieser Frequenz, eben tatsächlich maskiert. Das macht diese Maskierungseinheit, die das sogenannte psychoakustische Modell dort ausrechnet, und die muss eben, wie gesagt, mehr wissen als bloß hier zum Beispiel das, da dieses Band so hoch ist, weil sie muss ja sozusagen die Spitze da oben kennen, darum hat sie eine genauere Analyse über die Fast-Fourier-Transformation. Ja, ich denke, das habe ich im Prinzip gerade erklärt, also das ist diese Hörbarkeitskurve. Jetzt ist das Interessante, dass wir natürlich das nur deswegen machen, weil wir Signalanteile weglassen wollen. Das heißt, wir haben jetzt die Situation von vorher, wir haben also einen lauten Ton hier. Jetzt haben wir in den benachbarten Bändern hier zum Beispiel einen relativ niedrigen Pegel und in dem einen relativ hohen Pegel. Was wir wissen jetzt durch diesen Maskierungseffekt ist, dass der Bereich hier überhaupt nicht mehr hörbar ist. Den brauchen wir gar nicht mehr kodieren. Also die im Pegel unter der Maskierungsschwelle sind, die Nachbarbänder, die können wir komplett ignorieren. Dann gibt es auch welche, die über der Maskierungsschwelle liegen. Bei denen können wir auch sozusagen nachdenken, ob wir da noch was machen können. Die müssen wir natürlich kodieren, ist ganz klar, die sind hörbar. Allerdings ist es so, dass wir an der Stelle natürlich nur ein Stück weit hören. Wir hören sozusagen einen ganz großen Teil davon nicht. Das heißt, es ist so nur eine Art Differenz oberhalb des maskierten Bereichs, die wir tatsächlich hören. Das sind also die zwei Haupteffekte, die wir haben. Wir haben also einerseits Töne, die wir überhaupt nicht, oder Bänder, die wir überhaupt nicht kodieren müssen, und welche, die wir sozusagen schlechter kodieren können, weil wir da gar nicht so furchtbar viel hören. Also ganz konkret, wenn man jetzt mal auf 16 Bänder geht, da haben Sie eben wirklich die 16 Teilbänder, sind insgesamt sind es dann 32, ich habe jetzt bloß 16 mal hingeschrieben, die aus dem Bandfilter hier rauskommen, und Sie haben für jedes davon einen Pegelwert. Interessant ist für uns natürlich insbesondere da, wo es besonders laut ist, hier in dem Band 8, diese 60 dB Pegel. Und jetzt kommt dieses psychoakustische Modell zum Tragen, das also in dieser Maskierungseinheit angedeutet ist. Das sind im Wesentlichen Tabellen und Algorithmen, die uns ausrechnen, was das für eine Wirkung hat, wenn der Pegel im Band 8 60 dB ist. Und da steht aufgrund vieler Messergebnisse eben drin, dass das benachbarte Band 9 um 12 dB maskiert wird und das benachbarte Band 7 um 15 dB. Das ergibt sich jetzt aus diesen Kurven, wie man sie vorher gesehen hat, wie eben der Maskierungseffekt funktioniert. So, jetzt schauen wir noch einen Pegel im Band 7 an. Das sind 10 dB und davon sind 15 dB maskiert. Das heißt, das Band 7 ist komplett maskiert. Das heißt, wir brauchen vom Band 7 überhaupt nichts übertragen, obwohl da eine ganze Menge Signalinformation vorhanden ist. Das können wir einfach weglassen. Im Band 9 haben wir 35 dB. Das reicht natürlich nicht. Ne? Es werden ja vom Band 9 bloß 12 dB wirklich weggenommen. Sozusagen. Es ist also eine Menge übrig. Aber wir haben bei dem Kodieren immerhin noch den 12 dB sozusagen Ungenauigkeit zulassen können. Und dementsprechend können wir für diesen Teilbereich, wo wir ja bloß sozusagen von 12 dB bis kodieren müssen, also 12 dB Dynamik weniger, Lautstärkeunterschiede weniger, brauchen wir eigentlich im Prinzip weniger Auflösung. Erinnern Sie sich an die Originalidee von Digitalisierung, da hatten wir entlang der Zeitachse Samples genommen, dann hatten wir eine Auflösung in der vertikalen Achse, im Pegel sozusagen. Ja, und wenn wir weniger Werte in dem Pegel haben, dann brauchen wir natürlich auch weniger Bit sozusagen. Und jetzt steht hier 2 Bit weniger. Da fragt man sich jetzt, warum gerade das? Weil die Faustregel ist, 1 Bit können wir uns sparen, wenn wir 6 dB Maskierung haben. Also wenn 6 dB in den Amplituden sozusagen uns weggenommen werden, in den Möglichkeiten, die die Amplituden maximal haben können. Da kommt man wieder natürlich auf diese Rechnung, was dBs überhaupt sind. Das ist genau eben sozusagen eine Verdoppelung. Ne? Der doppelte Amplitudenumfang sind 6 dB und so ein Bit, wenn Sie beim Binärwort eben ein Bit wegnehmen, dann halbieren Sie eben auch genau den Zahlbereich. Also 6 dB entspricht genau einer Halbierung beziehungsweise eben einem Bit. Ja, und damit sieht man schon, dass was da rauskommt, ein relativ komplexes Gebilde ist, weil Sie aus einer eigentlich konstanten Bitrate, wo Sie mit festen Raten irgendwie das Audio abgetastet haben, dann natürlich an manchen Stellen, wo Sie viele solche Effekte haben, plötzlich niedrigere Bitraten erzeugen, also wo Sie viel ganz weglassen können oder viel auch hier mit dieser geringeren Genauigkeit. Es kann Ihnen aber auch passieren, dass es Stellen gibt, an denen Sie die Töne eben sehr weit auseinander liegen, sich gegenseitig nicht wirklich was tun und dort haben Sie natürlich ja, praktisch weniger an Schwankungen, zumindest Bitratenschwankungen und generell auch eine geringere Kompression. Nochmal zur Zusammenfassung, bloß weil jetzt Layer 1, Layer 2, Layer 3 so ein bisschen vielleicht durcheinander gelaufen sind. Das sind schon Standards, die alle nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Layer 1 hat 32 gleichbreite Bänder, eine Fourier-Transformation mit 512 Punkten, betrachtet einen Frame mit 12 Samplen und arbeitet nur mit der Frequenzmaskierung. Bei Layer 2 haben Sie das Gleiche, bloß dass die Fourier-Transformation ein bisschen genauer ist und dass Sie so eine ganz einfache Zeitbetrachtung haben. Sie haben 3 verschiedene Frames, vorher, jetzt, nachher, wobei das noch als getrennte Frames betrachtet wird. Das ist also, so wie es vorher ist, sind das eben 3 verschiedene Frames, nicht ein großes Frame, das alle 3 Zeitpunkte umfasst. Und Sie haben dadurch auch eine ganz einfache Zeitmaskierung. Bei Layer 3 wird das Ganze noch ein bisschen komplizierter. Dort haben Sie Teilbänder verschiedener Breite. Bis jetzt hatten wir lauter gleichbreite Teilbänder, die mit den kritischen Bändern nicht zusammenpassen. Dort haben Sie wirklich Ähnlichkeiten zu den kritischen Bändern. Sie haben größere Frames, also Sie haben wirklich 36 Samples in einem Frame drin und Sie haben eine Geschichte, die ich gleich nochmal erklären muss, eine mathematische Transformation nochmal, die sozusagen ein bisschen hilft, die Anpassung der Bänder an die kritischen Bänder wirklich hinzubekommen. Und Sie haben vor allem noch eine Entropiekodierung hinten drauf, also die berühmte Huffman-Kodierung, die wir uns angeschaut haben. Und Sie haben auch eine Behandlung von Stereoredundanzen. Das schauen wir uns auch gleich noch ein bisschen genauer an. Das heißt, Sie haben in dem MPEG-3-Standard haben Sie eine ganze Vielzahl an sozusagen zusätzlichen Effekten, die wir eben in dem Layer 1 und dem Layer 2 nicht hatten. Und das ist ein Stück komplexer. Und Sie merken schon irgendwie bei der ganzen Diskussion, die wir jetzt hier haben, es fällt uns relativ schwer, an der Stelle den Algorithmus jetzt im letzten Detail zu erklären. Ja, das wird einfach ziemlich komplex. Und wenn wir an diesen MPEG-Layer schauen, der ist doch von der Komplexität, die noch deutlich höher ist als die anderen beiden. Und da wird es dann, ja, sozusagen geht es an die Grenzen, irgendwie vernünftigerweise beteiligen können. Ohne dass man jetzt eine ganze Vorlesung drauf spendiert, von bis hinten das ganze Semester lang. Wichtig zu merken sind eigentlich die Kerne. Erstens, Zeiten. Einfach nur bei der Frequenz höher komprimiert. Sozusagen an geringere kodiert. bis jetzt. Jetzt haben wir natürlich diese seltsame. Bank macht, dass das überhaupt nicht zusammen. Diese Abbildung, ja, die funktioniert auch einfach nicht richtig. Und ich habe ja schon gesagt, in Layer 1 geht aber nicht mehr bloß. Das Eigencode macht und sie eine Fourier-Transformation, die auch ein bisschen genauer ist mit 1024. Also alles komplett identisch zu den niedrigen Layern. Aber wir haben sozusagen noch ein größeres Stück weitergeht, nämlich hier MDCT, so den ja, die Huffman-Kodierung, über die braucht man uns jetzt keine so großen Sorgen machen, dafür haben wir uns ja ausführlichst Gedanken gemacht, wie das funktioniert. Das habe ich auch so als dieses Bild, wenn Sie sich erinnern, so als Motivation ganz am Anfang gehabt, warum braucht man denn überhaupt Huffman? Beispiel im 3-Standard braucht man das an der Stelle. Aber jetzt steht hier was Geheimnis in DCT und mich vielleicht auch gar nicht so lang. Also das kommt von Cosinus-Transformation. M-zierte Diskret-Transformation. Also was die Fourier-Transformation ist, daran haben Sie sich hoffentlich inzwischen gewöhnt. Ja, ein Signal wird durch Frequenzanteile beschrieben. Eine diskrete Transformation, die haben wir bei der Fourier-Transformation auch. Das heißt, wir haben eigentlich eine feste Anzahl von Menschenwerten und eine feste Anzahl von Koeffizienten, in die das umgerechnet wird. Sehr häufig ist es wirklich viele Koeffizienten, wie wir Messwerte haben. Was die Sache sehr einfach macht, das zu berechnen, also viele Transformationen, die schauen, wie jetzt dort unten die Formel der Transformation ein bisschen schrecklich aus, wenn man sie als mathematische Formel sieht zunächst mal, dass so Summenformeln sind, aber wenn man sie dann konkret durchrechnet, dann stellt sich heraus, dass dort ja sehr viele Zahlen fest sind. Sie haben hier dass das K im Prinzip auch ein Koeffizient J. Allen, die da drin stehen, die sind im Prinzip gegeben. Das heißt, man kann mit Ausnahme Wert, der tatsächlich dasselbe ist, dem ist da tatsächlich kein Recht. Das ist die komplexe Formel, die lässt sich durch Vorausberechnen ganz einfach reduzieren. Also den Büchern, die es dazu habe, wird es zum Teil auch. Ich denke, das bringt nicht wirklich. N berechnet. Da stehen entsprechend Zahlen dran, Faktoren. Und man kann eine ganze Matrix angeben, mit der ich also dann aus den dem kompletten Vektor aller xk, den Vektor aller fj ausrechnen kann. Und das ist eigentlich nur eine Matrix. Matrix-Applikationen können unsere Rechnersysteme so richtig schnell und effizient. Das heißt, lineare Informationen, da sind wir immer sehr gut und schnell drin. Und das ist so ein Effekt, den wir ja immer wieder gut brauchen können, dann auf eine einfache rechnerische Basis sozusagen stellen. Da wird man uns dann ja sozusagen helfen, in kürzester Zeit, insbesondere auch in Realzeit, zu berechnen, was die entsprechenden Werte sind. Wir müssen ja sehen, dass solche MP3 zum Beispiel bei der Rundfunk, mehr live machen. Video auch kein. Das geht alles. Mehr dahinter. Wo ist dass diejenigen, die sozusagen mit analog während die am Strom sind, dass die jetzt fragt man sich noch eins, wenn man genau mitdenkt. Transformation. Nicht wie die Fourier-Transformation. Mathematik einen Mini-Koeffizienten, die stark sind und viele, die relativ schwach sind, niedrig sind, die in Koeffizienten arbeiten können. Und haben dadurch sozusagen nochmal ja, also diskrete Cosinus-Information. Gleich großer. Mache ich hier. Breite Bänder braucht quasi den Durchschnittswert von mehreren solchen, wo ich sehr genaue Werte brauche. Das Ganze ist noch ein kleines bisschen verzögert bei Audio. Das Problem, wir alle. Der nächste Teil den Transporter. Das nimmt ein Quadrat, das transformiert. Wenn Sie hoch komprimieren, das noch genau anschauen. Und so was Ähnliches ist bei auch, wenn man es plötzlich. Und rauschen. Damit es funktioniert, alles machen, man muss diese Cosinus-Transformation sozusagen nicht verwendet diese und hat da Bereich sozusagen die Rechnung und dort Werte sozusagen die doppelt so geschickt gerechnet gegenseitig auf. Das heißt, Sie haben letztlich wirklich an jeder Stelle nur genau einen Wert für den. Das muss man sehr. Diskrete Cosinus-Transformation sozusagen hier eine Zeit hat für die erste Rechnung. Wir haben hier die. Was auch noch interessant ist, dadurch, dass diese Fenster sozusagen überwacht werden und man sowieso über die Fenstergröße nachdenkt, in denen man so eine Transformation. Das heißt, man kann benutzt, um dafür ja letztlich dann über eine große Menge von Samples sozusagen auch einen Durchschnittswert berechnen. Und bei MP3 wird das tatsächlich gemacht, da haben wir schon zwei Fenstergrößen, nämlich 6, die für ganz Schwingungen benutzt, transienten Bereich, Vibrato- und Tremolo-Effekte hat, und ansonsten arbeitet man mit dreimal so großen 18 Sample-Blöcken. Aber es gibt sozusagen noch 6 Sample-Blöcke, die man Spezialeffekte sozusagen ein. Gut, das ist, habe ich gerade gesagt. Ja, an der Stelle sehen Sie, dass das allein alte, dass das ein nicht ganz alles Thema ist. Es steckt aber noch ein bisschen mehr drin. Also jetzt haben wir ja schon in Frequenzfamilien vor jedem die diskrete Kosinustransformation, die diskrete Kosinustransformation, die Bandanpassung zu machen, Fourier-Transformation, die Maskierung auszurechnen und das Ganze auch noch adaptiv, je nachdem, wie das Signal gerade in dem Moment ist, ob das sozusagen ganz feine Schwingungen hat oder normale Signalverläufe. Jetzt haben wir es aber noch zusätzlich mit Stereophonie zu tun und das wird gerade in MP3 eben auch noch ganz massiv ausgenutzt. Dort haben sie es nämlich mit der Möglichkeit zu tun, dass sie, sagen wir, den allereinfachsten Fall zwei Links-Rechts-Kanäle haben. Also Single-Channel ist klar, ne? Monosignal, da braucht man nicht weiter drüber reden. Dual-Channel ist auch nicht so furchtbar aufregend. Da brauchen wir auch können wir von der Kompression hier nichts gewinnen. Das ist zum Beispiel, Kanal A ist Deutsch, Kanal B ist Englisch. Da haben wir so zwei Monosignale. Das benutzt man nur gelegentlich mal. Interessant ist jetzt die Geschichte, dass es wirklich mit Links-Rechts-Signalen zu tun hat, mit Stereokodierung. Und bei Raumsignalen kann man es dann analog natürlich anschauen, da hat man bloß noch mehr Kanäle. Aber jetzt bei MP3 ist vor allem Stereo interessant. Ja, normalerweise kann man mit dem Stereo-Signal ja ganz einfach umgehen. Man sagt, man kodiert die beiden Signale separat. Damit haben Sie natürlich genau den doppelten Speicheraufwand auch. Das heißt, Sie müssen für jeden Kanal eben ein Signal sozusagen abspeichern. Ist praktisch, funktioniert, aber nicht speicherplatzeffizient. Deswegen benutzt man in MP3 in der Regel Joint Stereo Coding. Das heißt, sie benutzen Redundanzen, die durch diesen Raumeffekt kommen, die durch diesen Stereo-Effekt kommen. Und da gibt es zwei Grundideen, was man da machen kann. Das erste ist, dass sie bei dem Stereo-Signal ja davon ausgehen können, dass sie zwei Kanäle haben, die nicht irgendwie ja, ganz verschieden sind, sondern im Prinzip, meistens werden die ja mit zwei Mikrofonen im gleichen Raum, die sind sogar sehr, sehr ähnlich. Die sind teilweise im Prinzip ist da also die gleiche Information im Wesentlichen drin, die gleiche. Also kann man davon ausgehen, nicht mehr voll dass das Signal ins Kanal ist einfacher. Sehen, dass das dann nicht in die Frequenz übertrage ich diese beiden Stereosignale und zwar dann kann. Das heißt, jetzt dann sozusagen in so einem ganz warum dort so gewaltig viel an Kompression passiert. Also vielleicht 10 ist ja doch eine ganze Menge, so in der Größenordnung liegt das ungefähr. Was man auch an der Stelle merkt, ist, dass die MP-Kompressionsverluste auch durchaus gefährlich sind, sozusagen für Leute, die erstens besonders gut hören und zweitens auch beim räumlichen Hören durchaus wieder Effekte auftreten können, dass das, was man bei einem Monosignal gemeint hat, wegkomprimieren zu können, dass die dann beim räumlichen Hören wiederbar werden. Also da gibt es Effekte, dass das, dass der Stereo-Impact zu komprimieren letztlich heißt, dass man entweder was besonders nicht ganz so hoch in den Monosignalen komprimieren kann. Also es ist ein sehr komplexes Thema und wie Sie ja wissen, ist MP3 eine Geschichte, die ja schon Jahre alt ist. Und es ist auch so, heutzutage reden alle irgendwie davon, dass sie einen MP3-Spieler haben. Manche nehmen auch ein iPod in die Hand und sagen, das wäre ein MP3-Spieler, was so ganz eigentlich nicht richtig ist, weil die Entwicklung weitergegangen ist. Also MP3 ist bekannt halt einfach. Wir haben jetzt ganz genau angeschaut, was es ist. Aber inzwischen gibt es eine ganze Reihe von Standards, die vom MP3 ausgehen, sozusagen versuchen, ein Stückchen weiterzukommen. Das bekannteste vielleicht ist das sogenannte AAC, das Advanced Audio Coding. Das gibt es genau genommen in 2 Varianten. Hier so ein bisschen angedeutet. Das ist eigentlich standardisiert worden, als es nur MPEG 2 gab und hat die 3 Audio Layers und ist im Prinzip ein neuer, komplett anderer Audio Layer. Der heißt eben Advanced Audio Coding. Es gibt MPEG 2 mit Advanced Audio Coding. Das verträgt sich auch nicht mit dem MP3, ist nicht wirklich kompatibel. Und es gibt einen neuen MPEG-Standard, eine ganze neue Standardgruppe für Video und Audio, das MPEG 4. Und in dem gibt es auch die alten Layer 1 bis 3 nicht mehr, sondern da gibt es wirklich als Audio-Kodierung eben dieses Advanced Audio Coding. Das ist sozusagen aus der Sicht der MPEG-Standardisierung zunächst mal der Stand der Kunst, dass sie also eigentlich das MP3 ein veralteter Standard ist und wir mit MPEG 4 AAC arbeiten. Was ist denn das eigentlich? Also zuerst mal haben sie grundsätzlich von vornherein vorgeplant für sehr viele Kanäle. Sie können also bis zu 28 Kanäle nebeneinander haben, wobei natürlich Kanäle, die haben, so mehr Speicherplatz sie auch brauchen. Das Ganze geht so ein bisschen auch auf diesen Apple QuickTime Standard zurück, wo sie also sozusagen viele parallele Spuren haben und dort auch die Möglichkeit haben, nicht nur Audiokanäle nebeneinander zu legen. Also diese Podcasts, die leider zurzeit so einen Ärger machen, das ist ja auch ein MPEG 4-Format und dort ist eben ein zusätzlicher Kanal belegt, der bloß die Information, welches Standbild von den Covers hier umgeschaltet werden soll, hinterlegt sozusagen. Das heißt, da haben Sie neben dem Audiokanal noch weitere Kanäle. Solche Dinge können Sie in AAC sehr flexibel machen. Dann haben Sie diese Filterbänke überhaupt nicht mehr. Die sind ganz rausgeflogen, das wird nur in CT gemacht, was eigentlich logisch ist, weil die Filterbank vorweg, das ist eigentlich mehr so ein Relikt aus den einfachen Kompressionsverfahren. Und man geht mit den Fenstergrößen wesentlich flexibler um. Also vorher bei MP3 hatte man ja nur 2 Fenstergrößen, so eine Standardfenstergröße von 18 cm. Dort gibt es eine wesentliche Fenstergrößen und der adaptiert auch für stärkere Stück. Und sie haben eine sogenannte prädiktive Kodierung noch mit dabei, über die werde ich vielleicht noch ein bisschen was sagen müssen auf der nächsten Folie auch. Prädiktive Kodierung heißt im Prinzip, dass ich eine Vorhersage darüber mache aus der Vergangenheit, wie das Signal in der allernächsten Zukunft sein werde. Das heißt, ich habe eine Analyse des Signals, aus dem ich den wahrscheinlichen Signalverlauf sozusagen ausrechne, der jetzt dann gleich sein wird. Und dann ist er vielleicht nicht wirklich so, da muss ich die Differenz zu meiner Prädiktion noch abspeichern. Und so ein prädiktives Kodieren funktioniert für bestimmte Effekte, zum Beispiel gerade im Transientenbereich, sehr gut. Das ist dort noch mit eingebaut. Ja, das ist das AAC. In MPEG 4 sind noch ein paar Sachen zusätzlich dazugekommen, die Prädiktionskodierung über ganz lange Strecken noch dazu. Das brauchen wir jetzt vielleicht nicht so gut verstehen. Und was vielleicht noch eine neue Technik ist, dass bestimmte Teile des Signals beim Dekodieren auch synthetisiert werden. So, jetzt habe ich mit meiner Technik hier irgendwie so meine Sorgen, weil der Sound war vorher nicht so gut. Nicht, ob man den trotzdem mal einen Versuch. Ich habe zwei Beispieldateien da, als MP3 kodiert und als MP4 kodiert, aus dem Netz gezogen von Unterschied hören. Wenn das laut stellt, dann übersteuert es wahrscheinlich. Was haben wir denn? Hier noch irgendwas, was man machen kann? Nee. Probieren wir es einfach mal. Ich nehme mal was, sagen wir den harmloseren Ton, das ist ein klassisches Dudelsack. Die Quelle ist nicht besonders gut, aber es ist MP3 kodiert und das gleiche, einfach aus der gleichen Quelle MP4 kodiert. Also auch unter den Einschränkungen hier hört man zumindest, dass es deutlich klarer wird. Ich habe ein zweites, was ein bisschen mehr reinhaut, von KMFDM. Okay, da streiken die Boxen total, da sind es. Aber schauen wir mal, ob es trotzdem noch zu hören ist. Ja, auch da hört man eigentlich, dass die Differenzierung wesentlich größer ist. Das Interessante ist, das ist bloß halb so groß, die MP4-Datei. Ne? Also, es ist nicht so, dass man mit MP3 jetzt irgendwie stehen bleibt und sagt, da ist man jetzt glücklich und zufrieden, sondern ganz im Gegenteil, es gibt noch eine ganze Menge zu tun und es ist auch schon eine ganze Menge passiert. Jetzt habe ich so stark das MP3 betont, dass da vielleicht ein bisschen mal war das jetzt alles so diese MPEG-Familie von Standards. Da ist natürlich das größte Problem von MPEG-Standards, dass da viele Partikel drin stecken. Insbesondere bei ist das extrem ärgerlich, wenn man insbesondere an Open-Source-Projekte denkt, dann kostenfrei, die eben in der Regel auch nicht in der Lage sind, deswegen dem auszukommen oder nicht nur erfolgreiches Format, das Format nennt sich Orbis, was keine Abkürzung ist, sondern nach einer Romanfigur von Terry Pratchett benannt ist und der ja, Name Vorbis, den kennt man meistens gar nicht alleine, aber das ist eigentlich ein Kompressionsverfahren, das dann aber in einem Dateiformat namens OGG, OGG benutzt wird, darum sagt man irgendwie OGG Vorbis. Das ist die Kombination, theoretisch könnte das Vorbis aber auch in einem anderen Format abgespeichert werden. Aber wenn Sie jetzt eine Datei finden, die eine Kennung OGG hinten hat, dann ist das typischerweise eben in dem Vorbis-Format kodiert. Das ist bewusst so konstruiert worden, nachdem eben die Patentansprüche aus dem MP3 bestehen, dass man im Prinzip Ähnliches macht, aber den Ansprüchen aus dem Weg geht. Das heißt, es ist nicht patentpflichtig, die haben auch für ihre eigenen Entwicklungen auf Patentanmeldungen verzichtet. Die Rechte liegen bei so einer Stiftung, das ist jetzt gar nicht so wichtig. Das Prinzip ist eigentlich ganz ähnlich wie MPEG-4 AAC, das heißt, Sie haben auch eine reine diskrete Cosinus-Transformation. Das heißt, die Qualität ist auch tendenziell eher besser als bei MP3 insgesamt, auch ein moderneres Verfahren. Was man hat, ist, dass das Signal auch sozusagen mit ein paar anderen Techniken noch bearbeitet wird, zum Beispiel so ein Basisanteil des Signals, der nicht weiter differenziert ist, wird ausgerechnet und nur zum Rest wird dann wirklich die Differenzierung gemacht. Oder man kann, was man mit MP3-Dateien überhaupt nicht machen kann, wenn ich eine Datei habe, die schon eine hohe Bitrate hat, dann kann ich die nachträglich sozusagen in der Bitrate runterrechnen. kann die, also die wegnehmen, die Bitrate, muss da auch nicht viel dazu machen. Also es hat eine ganze Reihe von ganz pragmatischen zusätzlichen Vorteilen und ist also nicht jetzt auch irgendwie eine Spielerei oder so, sondern ein echtes Konkurrenzprodukt sozusagen zu dem AAC und wird an vielen Stellen eingesetzt. Also zum Beispiel, wenn Sie in der Wikipedia schauen, irgendwelche Soundbeispiele in der Wikipedia, die sind grundsätzlich alle immer in dem OGG-Format. Ja, vielleicht zum Abrunden des Ganzen noch ein bisschen. Jetzt haben wir gemeint, alles, was man mit Soundkompression macht, basiert immer nur auf Maskierung. Ganz so ist es natürlich auch nicht. Ne? Es gibt eine ganze Menge andere Effekte, die man bei Soundkomprimierung auch benutzen kann, die auch irgendwie Verlustbehaftung auch bedeuten zum Teil, die aber anders gehen. Also ganz einfaches Beispiel, was man im Funk zum Beispiel, Sprachfunk sehr häufig hat, ist Stummunterdrückung. Das heißt, Sie haben manchmal einfach Zeiten, in denen keiner was sagt. Und da kann man sozusagen Pegel messen. Ab einem gewissen Pegel schaltet man erst ein und fängt erst an, Daten zu übertragen. Und bis dahin kann man den Kanal für was anderes nutzen. Ganz, ganz einfache Technik. Was natürlich genauso beim Abspeichern von Signalen geht. Wenn Sie da eine Pause haben, können Sie einfach nichts abspeichern, bloß den Zeitstempel sozusagen, wann wieder was kommt. Oder Sie können diese MÜ-Gesetz- und A-Gesetz-Kodierung benutzen, wo Sie im Prinzip versuchen, die Dynamik des Signals zu reduzieren. Das heißt, Sie heben die niedrigen Signale an in der Lautstärke, machen vielleicht sogar die Lauten ein bisschen leiser. Damit ist die Verständlichkeit des problemlos gegeben. Fast alle Radiomusik, die Sie hören, ist eine schmale Band. Und damit habe ich sagen muss, hinterher kann ich den Effekt, bevor ich es wiedergebe, auch wieder rückgängig machen, das über ein größeres. Das ist schon bei der natürlich auch geht, aber sehr, sehr funktioniert. Und dann gibt es die militärischen Bereich kommen, lineare Prädiktion. Das sind beide, was ich gesagt habe, sehr da gibt es überträgt. Der verloren gegangen ist. Und rechts. Kommando übertragen. Schrecklich angehört, da haben sie so eine Blech. Ist es so, Sie können dieses Zielverfahren, mit dem können Sie heutzutage so mach jetzt auch. Das heißt, wir haben bereits. So richtig vorhersagen, nicht aus Fahren weiteren so richtige kleine Revolutionen ergeben werden. Insofern achten Sie, weil ich schon so viele sage. weiß nicht, ob das jetzt schnell genug lädt, aber Sie können zum Beispiel uns sich auch anhören. Ich probiere es jetzt mal zu spielen. Gut funktioniert. Das ist eine akustische Täuschung, die Ihnen klar macht, dass Sie nicht trauen können. Aber was passiert ist, anderen Seite das hört übrigens auch. Kein Problem. Ja, das ist so ein typischer Fall, wo man letztlich auch merkt, dass unser Gehör eben ganz andere Dinge.